Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramlo. Zu Gast ist
die Publizistin und Juristin Liane Bethnaz. Frau Bethnaz, ich begrüße Sie und alle, die uns hören.
Einen schönen guten Tag, ich freue mich hier zu sein.
Frau Bethnaz, wir sind hier, um diesen Tag zu sortieren, natürlich auch ein Stück weit die Woche zu sortieren. Und zu beidem gehört er hier auf jeden Fall.
Neuwahlen in dieser Situation würde nur zu einer Stärkung der Ränder weiterführen. Das können Demokraten nicht wollen.
Zusammen mit meinen Kollegen der Landtagsfraktion der Freien Demokraten haben wir beschlossen, die Auflösung des Thüringer Landtages zu beantragen. Damit möchten wir Neuwahlen herbeiführen, um damit den Makel der Unterstützung durch die AfD vom Amt des Ministerpräsidenten zu nehmen.
Thomas Kemmerich, FDP, eine 5%-Partei in Thüringen. Er hat sich mit den Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Einen Tag später dann die Ankündigung des Rückzugs. Frau Bethnaz, ich habe seit Mittwoch verschiedene Leute gefragt nach dem einen Wort, mit dem Sie diese Situation in Thüringen beschreiben würden. Was ist Ihre Antwort?
Entsetzlich.
Entsetzlich. Warum?
Weil das ein Dammbruch ist, also sich aktiv von der AfD wählen zu lassen und dann, das ist ja sozusagen der eigentliche schlimme Punkt, diese Wahl auch noch anzunehmen, ist ein Tabubruch in der deutschen Nachkriegsgeschichte, das muss man ganz klar so sagen.
Sie nennen sich offen liberal-konservativ. Das muss dann für Sie schon eine harte Woche gewesen sein, wenn zum einen eine liberale und aber auch eine konservative Partei in Thüringen offensiv mit der AfD zusammenarbeiten.
Ja, also es ist für mich ganz persönlich tatsächlich eine sehr harte Woche. Ich bin überhaupt erst 2014 zur politischen Journalistin geworden mit diesem Thema, weil ich damals gesehen habe, dass eben Teile des konservativen Milieus offen sind für rechtes Gedankengut. Jetzt ist es tatsächlich in einer Drastik manifest geworden, die mich selber erschüttert. Und die ich zwar in gewisser Weise jetzt nicht so überraschend finde, aber letztlich ehrlicherweise ich doch immer gehofft habe, dass es nicht so weit kommt.
Thüringen ist jetzt in diesen Minuten auch Thema beim Koalitionsausschuss in Berlin. Die SPD hat den gewollt, will mit den anderen Parteien zusammenkommen, mit CDU und CSU. Thüringen soll das einzige Thema sein. Da wird Annegret Kramp-Karrenbauer auch dabei sein. Sie war in Erfurt, hat versucht, dort mit der Landtagsfraktion zu reden. Das hier ist dabei rausgekommen.
Deswegen ist in dieser Situation und wäre in dieser Situation Neuwahl der beste Weg. Und es ist jetzt auch an dem gewählten Ministerpräsidenten, für sich die Entscheidung zu treffen, ob er ein Ministerpräsident von Höckes Gnaden bleiben will oder nicht.
Also das ist das, was Annegret Kramp-Karrenbauer wollte, Neuwahlen. Die Landtagsfraktion hat ganz offen gesagt, wir wollen das nicht. Wie viel Autorität hat Annegret Kramp-Karrenbauer?
Also in Thüringen ganz offensichtlich keine. Und jetzt zeigt sich eben auch mit voller Wucht, dass sie von Anfang an, das ist ja auch schon länger Thema, letztlich ohnehin nie die wirkliche Autorität in der Partei hatte. Aber das Ganze reicht natürlich viel, viel tiefer. Also es geht gar nicht so sehr um die Autorität einzelner Personen. Es geht vor allem auch darum, um dieses programmatische Vakuum, dass die Union eigentlich nie für sich wirklich geklärt hat, wo verläuft die Grenze zwischen konservativ und rechts. Es ist versäumt worden, obwohl es genug Anzeichen gab. Es gab diese 17 Thüringer Abgeordneten ja neulich, die sich schon für Gespräche auch ausgesprochen haben mit der AfD. Und wenn man sich so ein bisschen umguckt, alleine in den sozialen Medien, auch im CDU-Milieu, dann gibt es ja schon länger auch einfach, es gibt diesen rechten Rand der Union, es gibt die Werteunion, die problematisch ist und auch da hat man im Grunde immer gedacht, die sind nicht so wichtig, aber die haben schon auch einen gewissen Einfluss auf einen Teil des Milieus und man hat eben dieses Vakuum zugelassen und das schlägt jetzt zurück.
Aber dieses Vakuum, was da existiert, es scheint so, als sei Kramp-Karrenbauer nicht in der Lage, das so anzusprechen. Jemand, der das offensichtlich und einfacher anspricht, ist die Bundeskanzlerin. Man kann jetzt auch sagen, Angela Merkel will sich nicht nochmal zur Wiederwahl stellen. Die ist auf einer Art Abschiedstour schon. Aber sie hat von Südafrika aus ganz offensiv gesagt, das geht so nicht. Eindeutiger als Kramp-Karrenbauer. Sie leitet heute den Koalitionsausschuss und hat wohl, wie wir heute Vormittag gehört haben, auch den Ostbeauftragten der Bundesregierung quasi entlassen. Herrn Hirte, der ja der CDU in Thüringen und der FDP offensiv gratuliert hatte. Also scheint es ja schon so, dass zumindest Angela Merkel dieses Vakuum rhetorisch füllt. Das muss man ja jetzt nicht gut finden, da gibt es auch wieder viel Kritik aus der eigenen Partei. Aber sie scheint sich doch eindeutiger zu positionieren als Annegret Kramp-Karrenbauer.
Ja, das stimmt und ich bin auch sehr froh, dass sie das tut. Und es zeigt auch, dass sie nach wie vor Führungsstärke hat. Aber das löst trotzdem nicht das Grundproblem. Weil das hat man ja auch in Thüringen gesehen. Diese Leute, dieses Milieu, was eben offen auch zumindest partiell ist für rechtes Gedankengut und die AfD als kleine Übel im Vergleich zur Linkspartei sieht, die sozusagen, das ist so das eigentliche Feindbild dieser Leute, die Linkspartei, hat eben, die interessiert das im Zweifel nicht. Und wissen Sie, es ist ja nicht damit getan zu sagen, das geht nicht und jetzt Herrn Hirte de facto eben zum Rücktritt zu bewegen, ist alles richtig, aber es löst eben dieses programmatische Vakuum nicht. Und ich kenne aus eigener Erfahrung eben auch CDUler, gerade im Osten und da muss im Grunde ganz von vorne fast angefangen werden, um diesen fundamentalen Unterschied zwischen konservativ und recht zu verdeutlichen und klare Ansagen bringen jetzt für den Moment was, aber lösen das grundsätzliche Problem nicht. Und ein Punkt noch, ich sehe die große Gefahr jetzt, das sieht man in den Umfragen, dass sich Liberalkonservative von der CDU abwenden. In Thüringen sind die Umfragen gerade abgesagt um 10%. Mhm. Das heißt, dann dadurch bekommen eben diese Leute, die diese klare Abgrenzung zwischen konservativ und rechts gerade nicht machen, im Zweifel werden die sozusagen dadurch innerparteilich noch stärker einfach und bleiben sozusagen als Rest übrig. Also ich fürchte, auf die Union kommen extrem harte Zeiten zu.
Das ist die Union, das ist die eine Partei, die im Mittelpunkt steht. Die andere ist natürlich die FDP. Thomas Kemmerich ist FDP-Mann in Thüringen. Und dass er diese Wahl angenommen hat, hat natürlich auch sein Parteichef Christian Lindner in massive Bedrängnis geführt. Ich würde sagen, die größte Krise seit Lindner Parteichef ist. Er hat es dann besser geschafft, meiner Meinung nach, als Annegret Kramp-Karrenbauer, einen Umkehrer zu machen. Hier ist seine Aussage von dieser Woche.
Die FDP verhandelt und kooperiert mit der AfD nicht. Es gibt keine Basis für eine Zusammenarbeit. Wir unterstützen die Ziele und Werte dieser Partei nicht. Wer umgekehrt unsere Kandidaten in einer geheimen Wahl unterstützt, das liegt nicht in unserer Macht.
Das ist jetzt Christian Lindner vom Mittwoch. Da war er noch ziemlich zögerlich. Donnerstag war er in Erfurt, hat Kemmerich quasi dazu bewogen, einen Rücktritt einzuleiten. Gestern hat er eine Vertrauensabstimmung im Parteivorstand überstanden. Aber Abstimmungen sind das eine. Wie steht es um seine Glaubwürdigkeit?
Ich finde, sie ist schwer angekratzt und um es sozusagen ins Verhältnis zu setzen. Als ich diese Nachricht gesehen habe, was in Thüringen passiert ist, habe ich umgehend reagiert und getwittert und gepostet auf Facebook, dass das gar nicht geht. Das haben andere auch. Markus Söder war sehr schnell auch in der Reaktion, hat das verurteilt. So, und Christian Lindner ist zunächst mal herumgeeiert und hat im Endeffekt gesagt, es müsste dann zu Neuwahlen kommen, wenn jetzt SPD und Grüne nicht mitmachen. Und das lässt mich schon zweifeln. Und ich glaube, man muss bei Politikern offenbar dann doch genau hinschauen, wo ist die Verlockung von Opportunismus und die Freude über sozusagen einen plötzlichen FDP-Ministerpräsidenten überwiegt dann doch so den wirklich klaren inhaltlichen Kompass. Und viel, viel schlimmer noch, und das geht im Moment eigentlich unter. Also wir müssen nicht nur über Christian Lindner sprechen, sondern auch über Herrn Kubicki, immerhin ja auch Vizepräsident des Bundestages. Also Herr Kubicki von der FDP hat sich ausdrücklich über den, ich zitiere, großartigen Erfolg für Herrn Kemmerich gefreut und sagte dann weiter, offenbar sei für, wieder Zitat, die Mehrheit der Abgeordneten im Landtag 5 weitere Jahre Ramelow nicht verlockend gewesen. So, er redet also von der Mehrheit der Abgeordneten, das inkludiert die Höcke-AfD. Da kann man einfach auch nur sagen, das ist schon für jemanden in so einer verantwortungsvollen Position erschütternd, dass so gesprochen wird.
Man muss dazu sagen, natürlich, Kubicki ist einen Tag später dann auch auf Lindners Kurs umgeschwenkt.
Ja, nachdem man gesehen hat, wie die Leitmedien reagieren, inklusive auch die konservativen Medien, die FAZ hat einen glasklaren Kurs, die Welt auch, Ulf Poschardt hat sich sofort ganz klar positioniert und gesagt, es geht nicht, es verrät den Liberalismus. Das, also wer 24 Stunden braucht, pardon, um zu erkennen, was da passiert ist, hat aus meiner Sicht nicht wirklich verstanden, wie gefährlich die AfD ist.
Eine Frage noch zur FDP. Laut einer ARD-Umfrage, dem Deutschland-Trend von Donnerstag, können sich 25% der Parteimitglieder der FDP vorstellen, mit der AfD zusammenzuarbeiten.
Ja, das zeigt, dass es leider eben auch in der FDP diesen Graubereich, wie ich ihn ganz gerne nenne, wo eben diese Abgrenzung hin zu rechtem Gedankengut nicht ganz klar ist. Das habe ich mir jetzt in den vergangenen Tagen auch nochmal intensiv in den sozialen Medien angeschaut. Also es gibt durchaus auch FDPler, die, ich sag mal, Medien mit einem vorhandenen Rechtsstrahl twittern. Oh. Und da ist eben dieser Kompass auch nicht klar. Es ist da sogar nochmal besonders tragisch, weil sich gerade auch die Höcke-AfD ist dezidiert antiliberal. Herr Höcke verachtet unsere Gesellschaft und Moderne als dekadent. Er spricht von den Schutthalden der Moderne. Und dass also jemand, der derart illiberal ist, offensichtlich nicht dazu führt, dass die FDP in Gänze sagt, mit so jemandem darf es keine Zusammenarbeit geben. Sie haben ja die Zahl der 25%, die das anders sehen, genannt. Da wundert man sich schon, denn das ist diametral anders.
Da muss ich mich jetzt sogar nochmal korrigieren. Also 25% sagen, es soll einen Ausschluss einer Zusammenarbeit geben. Nur 25%. Also das ist ja sozusagen nochmal eine ganze Spur schärfer.
Noch schlimmer.
Frau Bittnatz, das Thema der Woche war natürlich der Mittwoch in Thüringen. Ein FDP-Mann lässt sich zum Ministerpräsidenten wählen mit den Stimmen der CDU, aber eben auch mit den Stimmen der AfD. Und danach waren FDP und CDU selber überrascht, was sie da eigentlich gemacht haben. Kann man aus Versehen Ministerpräsident werden?
Nein, eigentlich nicht. Also es werden ja gerade in so einer brisanten Lage werden ja alle möglichen Konstellationen durchgespielt, wie so eine Wahl ausgehen kann. Und man muss sich die Vorgeschichte anschauen. Herr Höcke hat direkt nach der Thüringen-Wahl Anfang November einen Brief geschrieben, den hat jetzt auch der MDR geleakt, an Herrn Kemmerich und Herrn Moring und diese Variante auch aktiv angeboten, also praktisch an eine Tolerierung einer Minderheitsregierung. Also insofern lag das in der Luft. Frau Kamm-Karrenbauer sagt explizit, sie habe die CDU davor gewarnt. Jetzt ist heute gerade herausgekommen, es hat Matthias Meissner im Tagesspiegel heute früh berichtet, einer der engsten Vertrauten von Herrn Moring, der Leiter des Wissenschaftlichen Dienstes der CDU-Landtagsfraktion in Thüringen, hat auch schon im European, einem Medium, erwogen, dass man eben fallweise durchaus auch mit der AfD im Endeffekt das dann stimmen kann. Er hat sich inhaltlich zwar in einigen Punkten durchaus auch scharf von der AfD abgegrenzt, aber diese Variante eben durchgespielt. Und dann kam eben auch wieder dieses so beliebte Argument, das seien ja auch demokratisch gewählte Abgeordnete, also ein reines Formalargument, das sagt ja nichts über den Inhalt aus. Und insofern zu glauben, dass Herr Moring und Herr Kemmerich das nicht mindestens hätten ahnen können, ist aus meiner Sicht einfach naiv. Und aus meiner Sicht ist das von beiden auch eine reine Schutzbehauptung.
Es gibt aber natürlich jetzt vor allem in der CDU auch viele enttäuschte Stimmen, die sagen, wir haben vor der Wahl gesagt, wir wollen Bodo Ramelow ablösen. Wir haben danach die Chance gehabt, wir haben das getan. Und jetzt bekommen wir diesen Gegenwind aus dem ganzen Rest des Landes. Die Frage, die sich da natürlich mit einherstellt, inwieweit kann es auch in einer Demokratie rechte Mehrheiten geben, die legitime Mehrheiten sind?
Naja, es kann natürlich Mehrheiten geben mit einer Partei, die jetzt rechts von der CDU steht, theoretisch. Ich würde immer davon abraten, ehrlich gesagt, weil es sich zeigt, funktioniert einfach nicht. Im Zweifel stärkt das nur solche Parteien. Aber wir reden hier über die AfD im Landesverband Thüringen von Björn Höcke. Herr Höcke ist der entscheidende Punkt dafür, sein rechter Flügel innerhalb der Partei, warum diese Partei vom Verfassungsschutz beobachtet wird, wegen Anhaltspunkte für Rechtsextremismus. Und Herr Haldenwang, der Verfassungsschutzpräsident, hat vor gar nicht langer Zeit das nochmal explizit betont, dass sich diese Verdachtshinweise sogar eher noch verstärkt haben. Und wer da keine Skrupel hat, da frage ich mich schon, wo da eigentlich der konservative Kompass ist. Offensichtlich ist er nicht sonderlich ausgeprägt. Und man muss eines ganz klar sehen, und das ist das Problem. Ich bin wirklich jemand, der die Linkspartei sehr, sehr kritisch sieht. Ich sehe die Verstrickungen zum Teil auch mit dem Antifa-Milieu. Also ich bin wirklich die Letzte, die diese Partei in irgendeiner Weise schönredet. Aber im Großen und Ganzen, das hat Thomas Schmid auch gerade sehr gut in der Welt ausgeführt, ist die Linkspartei, hat sich im Laufe der Jahre deradikalisiert und ist im Großen und Ganzen im demokratischen Spektrum wirklich angekommen. Und gerade ein honorigen Mann wie Bodo Ramelow, der im Kern sozialdemokratische Politik gemacht hat und null linksradikal ist, in irgendeiner Weise mit Björn Höcke gleichzusetzen und immer von den Rändern zu sprechen, das ist einfach Unsinn. Und wenn man dann sozusagen dieses Feindbild derart aufbauscht, dass man dann lieber mit sich von Herrn Höcke wählen lässt, nur um Herrn Ramelow zu verhindern, da schrillen bei mir wirklich alle Alarmglocken.
Aber kann man nicht zumindest auch zu Bodo Ramelow sagen, dass auch er politisch naiv gewesen ist in diesem Landtag, der sich in solche Lager aufgeteilt hat, ohne eigene Mehrheit zur Ministerpräsidentenwahl anzutreten?
Ja, das stimmt. Das kritisiert zum Beispiel auch Herr Kretschmer aus Sachsen. Das ist übrigens ein ganz gutes Gegenbeispiel zu Herrn Moring. Das ist jemand, der wirklich einen klaren Kompass hat.
Der
sächsische Ministerpräsident, genau. Und er hat das zu Recht auch kritisiert. Ja, muss man auch klar sagen, also sich einer solchen Abstimmung zu stellen, wie Herr Ramelow das getan hat, wo sonnenklar war, dass die CDU und FDP ihn nicht wählen wird, ist auch nicht gerade schlau.
Noch ein Wort zur AfD. Björn Höcke hat es aufs Spiegelcover geschafft. Daran gibt es auch schon viel Kritik. Das wäre jetzt so eine Art Fanposter, was sich AfD-Anhänger an die Wand pinnen könnten. Die AfD ist natürlich auf der einen Seite mit ihrem erklärten Ziel zum Erfolg gekommen, nämlich die Parteien zu jagen, vorzuführen. Nichts anderes haben sie getan. Auf der anderen Seite hat die AfD auch gezeigt, dass sie parlamentarisch eigentlich alle anderen Parteien nur als Manövriermasse sieht, den eigenen Kandidaten nur als Kollateralschaden ansieht. Also wo steht diese Partei nach dieser Woche?
Also Götz Kubitschek, der neurechte Vordenker und enge Vertraute von Björn Höcke, hat das Ganze konstruktiv-destruktiv genannt. Und das zeigt eigentlich ganz gut, was diese Partei da auch macht. Also das ist natürlich kein sauberes, in keiner Weise irgendwie sauberes Verhalten. Jemand wie Herrn Kindervater, das war der Kandidat der AfD, eine völlig bedeutungslose Person als Scheinkandidat, wenn man so will, aufzustellen. Und es ging natürlich darum, im Grunde jetzt zu zeigen, zu was man fähig ist. Und da sind mit Sicherheit in diesem Milieu die Sektkorken geknallt. Und man hat FDP und CDU vorgeführt. Aber darüber hinaus hat man eben, das ist ja das Problem, sehr sichtbar gemacht, dass es eben diese sogenannte Brandmauer, wie es dann so schön heißt, die gibt es halt so nicht. Es gibt jedenfalls in Teilen beider Parteien gibt es einen Teil der Leute, die diese klare Abgrenzung offenbar nicht ziehen wollen. Gleichzeitig ist es so, dass man trotzdem jetzt auch, ich halte dieses Spiegelcover in der Form von Fehler, es ist ein bisschen infantiles Wortspiel, der Demokrat mit Ä wie Dämon und auch dieses ikonische Bild. Im Grunde ist das, was Herr Höcke sagt, wirklich inhaltlicher Unsinn, dieses ganze völkische Denken. Es wäre viel schlauer, das irgendwie in seiner Inhaltslehre und in seinem Quatsch, was das auch letztlich ja ist, wovon er da träumt oder wenn er vom Bevölkerungsaustausch redet, das zu dechiffrieren, aber ins nicht eben mit ihnen noch sozusagen als so eine ultra gefährliche Figur, jedenfalls nicht so ikonisch auch noch aufzubauen.
Thüringen und die Folgen, das war natürlich hier in Deutschland das große Thema der Woche. Es gibt noch ein paar andere Themen, die in dieser Woche stattgefunden haben, die auch bis ins Heute hineinstrahlen und über die sprechen wir gleich, Frau Bethnaz. Liane Bethnaz ist bei uns, sie ist Publizistin und Juristin. Frau Bethnaz, diese Woche war auch die Woche des Freispruchs. Donald Trump ist im Impeachment-Verfahren erwartungsgemäß freigesprochen worden. Das hier war seine Reaktion.
It was evil, it was corrupt, it was dirty cops, it was leakers and liars, it was a disgrace. We first went through Russia, Russia, Russia. It was all Bullshit.
Das letzte übersetze ich nicht. Es war böse, es war korrupt, es sind alles nur Lügner. Der Präsident hat mittlerweile auch Konsequenzen gezogen. Er hat zwei der wichtigsten Belastungszeugen im Verfahren quasi gefeuert oder ihres Posten enthoben. Einen Botschafter und einen Angehörigen des Nationalen Sicherheitsrats. War das zu erwarten?
Ja, das war zu erwarten. Und zwar hatte seine Sprecherin gerade erst bei im Sender Fox, das ist ja fast so ein bisschen wie der Haussender von Donald Trump in den USA, gesagt, das sei jetzt praktisch der Anlass, um darauf hinzuweisen, wie entsetzlich Trump doch behandelt worden sei. Und dann sagte sie weiter, und vielleicht müssen jetzt auch einige Leute dafür bezahlen. Also Trump ist ja als rachsüchtig bekannt. Und entsprechend hat er jetzt gehandelt.
Was ist Ihr Eindruck? Wird er sich ermächtigt fühlen durch diesen Freispruch?
Ja, klar. Also das ist, für ihn ist ja jetzt völlig klar, es wird nicht noch ein Impeachment geben, das werden die Demokraten nicht nochmals machen. Und im Grunde passt diese Situation das eigentlich auch zu dem, was wir gerade besprochen haben. Denn man sieht eben, wie aus reinem Machtwillen eine Partei, eigentlich wirklich anständige Partei, wie die Republikaner, bereit sind, ihre konservativen Werte über Bord zu werfen, nur um Trump im Amt zu halten. Und de facto hat sich nicht jetzt auch vorher schon die Partei Trump letztlich unterworfen und hat eben dieses Impeachment im Senat gestoppt und lässt ihn letztlich machen, was man will. Und wenn jetzt unmittelbar Leute gefeuert werden, die immerhin noch so viel Anstand und Courage hatten, auch in diesem Ermittlungsverfahren gegen ihn auszusagen, das wird natürlich dazu führen, dass sich in Zukunft wahrscheinlich noch weniger Leute trauen, sodass das seine Macht festigen wird. Das ist schon sehr erschütternd, gar keine Frage.
Auf der anderen Seite haben wir die Demokraten, die eigentlich in dieser Woche den Startschuss geben wollten zur Ablösung Trumps, die erste Vorwahl in Iowa, ist allerdings im Chaos versandet, weil eine App nicht funktioniert hat, weil das Wahlsystem auch relativ kompliziert ist. Welcher Eindruck ist da hängen geblieben?
Tja, das macht natürlich keinen guten Eindruck, das wirkt dilettantisch. Und die Demokraten sind ja auch alles andere als geschlossen, zerfallen im Grunde in zwei Lager, in das Gemäßigte. Der Kandidat, mit dem man eigentlich gerechnet hatte aus dem gemäßigten Lager, Joe Biden, ist sehr schlecht ausgegangen für ihn in Iowa. Und dann gibt es eben, das ist so ähnlich, auch das ist vergleichbar mit der Situation hier. Also die Demokraten sind eben auch in großen Teilen, also mindestens zur Hälfte, sehr, sehr stark nach links gerückt. Bernie Sanders hat gute Chancen zu kandidieren. Und solche Leute sind natürlich für enttäuschte Republikaner, die eben den Trump zu weit geht, sind aber Leute wie Sanders letztlich auch nicht wählbar. Das ist so ähnlich wie hier, wo die SPD jetzt immer weiter nach links rückt und glaubt damit irgendwie sich neu erfinden zu können, de facto in den Umfragen aber weiter abschmiert. Also das ist eigentlich, sind sozialdemokratische Parteien oder eben auch Parteien wie die Demokraten immer dann stark, wenn sie die Mitte besetzen. Und das scheint gerade auch in den USA nicht wirklich zu passieren.
Auf der anderen Seite, Hillary Clinton war die Kandidatin der Mitte. Mehr Mitte ging eigentlich gar nicht vor 4 Jahren. Und bei Trump hat man auch nicht geglaubt, dass er in irgendeiner Form hätte gewinnen können. Also auch Sanders hat ja tatsächlich schon ein Potenzial, auch ich würde es ein populistisches Potenzial nennen, um Leute abzuholen.
Ja, aber bei Hillary Clinton, glaube ich, waren die Gründe, warum sie nicht gewählt wurde, schon anders. Also zum einen wirkt es ja einfach so, als es hatte so etwas Dynastisches, wenn sie das jetzt macht, nachdem ihr Mann Präsident war. Sie galt immer als nicht charismatisch, auch kühl. Also sie war nie jemand, der die Menschen wirklich für sich gewinnen kann. Und dann hat sie den riesigen Fehler gemacht, indem sie diese Trump-Wähler gerade in diesen Rust Belts, also Industriestaaten im Nordosten, als Deplorables, also sozusagen als niedergemacht hat, als Menschen, die man nicht wirklich ernst nehmen kann. Und wer so mit potenziellen Wählern umspringt, darf sich nicht wundern, wenn er abgestraft wird.
Jetzt am Wochenende will die Bundesregierung weitere Deutsche und einige Angehörige aus der chinesischen Stadt Wuhan zurückholen. Sie sollen laut Spiegel dann in einer Klinik in Berlin-Köpenick in Quarantäne kommen. Es gibt mittlerweile hunderte verstorbene Menschen allein in China, Zehntausende, die infiziert sind. Einer der prominentesten Verstorbenen ist ein Arzt, der schon im Dezember gewarnt hat, der dann aber von den Behörden zurückgepfiffen worden ist. Er ist auch in dieser Woche an den Folgen des Viruses gestorben. Was sagt seine Geschichte über den chinesischen Umgang mit dieser Krise aus?
Naja, sie sagt aus, dass man anfangs schon versucht hat, das zu vertuschen. Das ist ein 33-jähriger Mann gewesen. Das macht es nochmals nochmals bitterer. Also jemand, der auch jung war und hat eben umgehend vor diesem Virus gewarnt und wurde dann wegen, so hieß das dann, Verdachts der Verbreitung von Gerüchten abgemahnt von der chinesischen Polizei. Dabei hat er sozusagen das eigentlich Richtige getan. Und als es sich nicht mehr irgendwie vertuschen ließ, hat dann China natürlich sehr klar gehandelt, andererseits. Jetzt ist es schon erschreckend. Eigentlich sollte man das ja ernst nehmen, wenn ein Arzt sowas warnt und umgehend reagieren und nicht erst mit Verzögerung.
Haben Sie den Eindruck, wir beobachten das natürlich aus der Ferne, aber haben Sie den Eindruck, dass jetzt nach den vielen Wochen, nach den hunderten Toten, nach den Zehntausenden Infizierten, aber auch nach diesen zum Beispiel 2 Krankenhäusern, die Chinesen da aus dem Boden herausgestampft haben, dass die chinesische Führung das in irgendeiner Form unter Kontrolle hat?
Also da muss man, glaube ich, schon fairerweise sagen, sie hat, ich glaube, oder ich habe den Eindruck, sie macht wirklich das, was möglich ist. Das ist sozusagen, böse formuliert könnte man sagen, zeigt sich da natürlich auch, wie schnell ein autoritäres Regime wie in China tatsächlich auch solche Maßnahmen ergreifen kann, ganz, die ganze Stadt auch da abzuriegeln. Denke ich jetzt schon. Die Frage ist natürlich, wie es jetzt weitergehen wird. Das ist ja im Moment noch nicht so wirklich absehbar. Und es zeigt natürlich auch bei aller Technik, Hochrüstung, wie fragil der Mensch doch als Lebewesen ist.
Wenn wir nochmal zurückschauen auf das große Aufregerthema der Woche, die Zusammenarbeit der FDP mit der CDU und der AfD bei der Ministerpräsidentenwahl von Thüringen und dann dieser Rückzieher 24 Stunden später, das hat eine hochemotionale, wütende Debatte auf beiden Seiten ausgelöst und das passt sehr gut zu einem Vorschlag, den Sie gemacht haben, was wir heute Mittag hier besprechen sollten, nämlich ein Artikel aus der Wochenzeitung Die Zeit, der heißt Gut kühlen. Es geht um hochemotionale Debatten und wie wir sie führen. Und der Autor schreibt gleich am Anfang, ich leide derzeit unter einem Syndrom, das man Rage Fatigue nennen könnte, also Empörungserschöpfung, Wutmüdigkeit. Geht es Ihnen auch so?
Ja, es geht mir so und deswegen freue ich mich so, dass wir über diesen Text jetzt sprechen. Man hat es ja manchmal, man liest was und ist wirklich total begeistert von einem Artikel. Das bin ich in diesem Fall, ist geschrieben von Bernhard Pörksen.
Und, Medienwissenschaftler?
Genau, Medienwissenschaftler und Professor in Tübingen. Und er stellt zunächst mal fest, dass es so einen Filterclash gibt, weil man sich zunehmend in der eigenen Filterblase bewegt und gibt auch offen zu, das stimmt ja auch, ich bin davon auch nicht frei, weil man natürlich gerne auch selbst bestätigt wird in dem, was man denkt. Und in dem Moment, wo man dann aber auf andere trifft, die eben aus ganz anderen Filterblasen kommen, dann kommt es eben zu diesem, wie er das nennt, Filterclash. Und es entlädt sich dann eben häufig Zorn und Wut. Und das ist ja das, was ja auch schon seit langem letztlich auch beklagt wird. Und dann schreibt er eben, wie ich finde, sehr, sehr intelligent, dass eben angesichts dieses extremen Aufeinanderprallens unterschiedlicher Wahrnehmungen es eine, er nennt es Zukunftstugend geben müsse, der respektvollen Konfrontation nicht auszuweichen. Aber eben auch nicht, also sozusagen Debatten sachlich zu führen und nicht die Person abzuwerten, nur weil man die Haltung nicht teilt, und unterscheidet dann drei Kategorien. Zum einen Verstehen, also was der andere sagt, dann Verständnis, also es wirklich auch nochmal zu durchdenken, warum denkt er das, und unterscheidet aber davon, das heißt eben nicht Einverständnis. Also mit anderen Worten, ich kann mit einer Person diskutieren, deren Haltung ich vielleicht ablehne, versuche sie zu verstehen, das heißt aber eben nicht verstehen im Sinne jetzt wie Putin verstehe, ist ja so ein Schlagwort, dass man damit einverstanden ist, sondern dass man dann sich ernsthaft bemüht, eben in die sachliche Debatte einzutreten. Und das findet ja ehrlicherweise in den sozialen Medien oft nicht statt.
Sie sind ja nun auch jemand, der gerade in den sozialen Medien keiner Debatte aus dem Weg geht, sage ich jetzt mal etwas überspitzt. Da müssen Sie sogar selber lachen. Können Sie sich das denn auch selber zu Herzen nehmen, diese 5 Vorschläge, die er da macht?
Ja, absolut. Also ich bin ja sehr offen für Debatten. Das stimmt, ich gehe Debatten nicht unbedingt aus dem Weg. Aber ich bin sehr liberal, was Widerspruch angeht. Also gerade auf meiner Facebook-Seite kommentieren wirklich Leute aus allen möglichen Lagern und relativ zivilisiert. Aber ich bin auch nicht frei davon, dann manchmal zu sagen, wenn ich das Gefühl habe, jemand, zum Beispiel gerade, wenn man mit jemandem diskutiert, der es auch sehr, sehr weit rechts steht, habe ich auch Momente, wo es mir dann schwer fällt, im Grunde ganz sachlich zu bleiben und zu widersprechen und auch die Mühe zu machen, im Detail darauf einzugehen und darzulegen, warum ich das für falsch halte. Dann ist es oftmals einfacher, im Grunde dieser Debatte auszuweichen. Das ist aber nicht richtig, also weil man im Endeffekt nur durch Argumente überzeugen kann. Und insofern kann ich mir auch durchaus selbst von diesem Artikel etwas abschneiden und zu Herzen nehmen.
Der Autor Bernhard Pörksen wendet sich ja vor allem an die gesellschaftliche Mitte, wie er das nennt. Jetzt ist natürlich erstens die Frage, was ist die gesellschaftliche Mitte? Zweitens schreibt er dann auch in einer seiner Thesen, dass Polarisierung nichts Schlechtes an und für sich ist. Und er sagt, es gibt eine Konsenssehnsucht in der Mitte und die ist das eigentliche Problem. Sehen Sie das auch so?
Genau, weil diese Konsenssehnsucht führt eben dazu, dass man Debatten dann lieber ausweicht, weil man diese Härte auch in der Sache oftmals nicht aushält. Und es ist eben, und das gut, dass Sie das ansprechen, er hat eben vollkommen recht mit diesem Dilemma, weil sich eben die Stimmung an den Rändern, also den wirklichen Rändern, den radikalen Rändern, immer weiter aufheizt und die Leute auch pampig reagieren. Und Aufgabe der Mitte wäre tatsächlich, Besonnenheit in diese Diskurse reinzubringen. Und das macht die Mitte zu wenig, weil sie schon mal habituell auch so abgeschreckt ist von dieser Schärfe und gar keine Lust oftmals hat, sich auch zur Mäßigung beizutragen. Und das ist ja sein Appell, dass man das stärker macht. Und das ist richtig.
Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die lautesten Stimmen sind auch früher schon immer am ehesten gehört worden.
Ja, aber das ist natürlich in Zeiten, in denen man auch eine politische Radikalisierung erlebt, ein Problem. Wenn eben die lautesten Stimmen so dominieren, dass die leisen, besonderen Töne gar nicht mehr durchdringen, dann sieht man ja de facto zu, wie sich das weiter ausbreitet.
Was ist mit den Klischeeschubladen, die er hier anspricht, wo er sagt, auch eine respektvolle Kommunikation muss aus der Mitte herauskommen? Er bringt da das berühmt-berüchtigte Beispiel des alten weißen Mannes an.
Ja, damit hat er eben auch recht. Und gerade Herr Pörksen ist ja nun auch unverdächtig, jetzt irgendwie ein Hardcore-Konservativer zu sein. Und wenn er das schon sagt, das ist eben das, was auch tatsächlich viele Konservative stört, dass eben dieses Klischee des alten weißen Mannes so gerne bedient wird. Und das ist ja auch ein Totschlagargument. Also da geht man auf die Person und spricht im Grunde Männer nur, weil sie im fortgeschrittenen Alter sind und männlich sind, letztlich ab, dass ihre Meinung etwas wert ist. Also was in diesem Artikel ja so gut zum Ausdruck kommt, ist eben ganz klar, den zwischen Haltung und Person zu trennen und Argumente abzuwägen und eben nicht die dahinterstehende Person abzuwerten, nur weil einem nicht gefällt, was der sagt.
Das war eine schnelle Stunde, Frau Bettnatz. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.